Guten Morgen auch von mir. Es ist schön, wieder hier in Berlin zu sein. Ich komme immer wieder gern zu euch, den ganzen Weg aus dem Süden, wo das Friedenskomitee David und ich uns hauptsächlich aufhalten. Aber es ist schön, wieder hier im Norden zu sein. Bei der Vorbereitung meiner Predigt habe ich auch über das Thema Simbabwe nachgedacht. Und es brachte mich auf den Gedanken der Missionsarbeit und den Missionsauftrag. Und ja, damit habe ich mich dann hier befasst. Dennoch will ich meine Predigt mit einem politischen Wort anfangen, mit einem politischen Grußwort. Nämlich, ich überbringe euch gute Nachricht, das Evangelium des Herrn, des Sohnes Gottes, der uns Gerechtigkeit und ewiges Leben schenkt. Nun fragt ihr euch, wie ist das politisch? Ja, um das zu verstehen, muss man wissen, wie diese Worte damals benutzt wurden. Als Lukas das Evangelium zum ersten Mal niedergeschrieben hatte. Nimm zum Beispiel das Wort Evangelium. Was haben die ersten Leser des Lukas-Evangeliums darunter verstanden? Sie haben es als ein politisches Wort begriffen, weil es zur römischen Propaganda gehörte. Jede Stadt und jedes Volk im östlichen Mittelmeerraum musste damals ein jährliches Fest für das Evangelium feiern, um ihre eigene Eroberung zu feiern und dabei Opfer für den Kaiser darzubringen und ihn anzubeten. Denn nur der römische Kaiser brachte das Evangelium, das Versprechen, dass er in seiner Gnade die Menschen am Leben hält. Und das Gleiche gilt für das Wort Ewigkeit. Denn Roms gute Nachricht war, dass das Imperium immer und ewig herrschen würde. Du wirst Roms unerbittliche Herrschaft nie abschütteln können. Und das Gleiche gilt für das Wort Herr. Oder Sohn Gottes. Das waren weit verbreitete Namen für den Kaiser, der mit seinen fürchterregenden, gewaltsamen und brutalen Armeen den Frieden sicherte. Alle diese Wörter in meinem Grußwort, alle waren Teil der damals beängstigenden Propaganda. Doch wir kennen diese Wörter nicht, weil das Römische Reich immer noch existierte, sondern weil sie im Neuen Testament eingesetzt wurden. Bei allen diesen Wörtern setzt der Lukas absichtlich diese Begriffe ein. Das Gleiche gilt für die anderen Evangelisten, Markus, Matthäus, Johannes und eben auch die Briefe des Paulus. Aber achte darauf, die Evangelisten haben nicht einfach die gleichen Begriffe der politischen und militärischen Herrscher wiederholt oder nachgesagt. Viel eher war dies eine Herausforderung, eine kühne Kampfansage an die Propaganda aus Rom. Sie haben mit ihrer Sprache eine neue politische Idee eingebracht. Um das vielleicht ganz aktuell sich vorzustellen, wie wäre es, wenn ich Jesus als der wahre Kanzler von Deutschland bezeichnete? Ja, so in etwa kann man das begreifen. Damals wollte der Kaiser seinen Frieden durchsetzen, nach seinen Maßstäben und mit seinen Mitteln. Er hat einen Missionsauftrag. Er wollte seine frohe Botschaft durchsetzen und allen Menschen davon überzeugen. Ja, er wollte wirklich Frieden. Doch war es ein Frieden mit militärischen Mitteln? Ein Frieden, der davon ausgeht, dass er durch die Vernichtung des Bösen erreicht wird. Militärischer Frieden ist Frieden ohne Gerechtigkeit. in dem Stärke gezeigt wird, Überlegenheit errungen wird. Dieser ungerechte Frieden geht davon aus, dass alle, die die Regeln missachten, mit Gewalt bestraft werden. Die frühe Jesusbewegung hat eine ganz andere Vorstellung von Mission. Eine entgegengesetzte Mission, die nicht auf Macht, Einschüchterung, Gewalt und Kontrolle, sondern auf Liebe, Demut, Versöhnung und Frieden gründete. Jesus hat die Bewegung inspiriert, sich für Versöhnung und für die Heilung aller Beziehungen einzusetzen. Aber dennoch, merkwürdigerweise, setzt diese neue Bewegung die alten politischen Begriffe des römischen Imperiums ein. Evangelium, Ewigkeit, Sohn Gottes, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Allerdings mit einer anderen, mit einer veränderten Bedeutung. Die frühen Jesus-Nachfolger und Nachfolgerinnen haben verstanden, dass sie mittendrin in einem Kampf waren, dass sie in der Welt in Tat und in Wort verändern müssen. Kurz gesagt, sie hatten eine Vision von einer anderen Welt, die große politische Auswirkungen haben wird. Sie waren damals, wie auch wir heute Morgen, der Überzeugung, dass der wahre Herrscher dieser Welt ein Gott der Liebe und Vergebung ist. Der falsche Gott ist der Kaiser, der sich selbst als Sohn Gottes präsentiert. Er meint, ewigen Frieden in die Welt gebracht zu haben, doch führte er ewig Krieg. Dieser Prätendent, dieser falsche Gott hat seine eigene Missionsarbeit geleistet, die wir als Propaganda und Krieg bezeichnen. Ja, und dann kommt Jesus mit seiner neuen Vision. Wie sieht denn die Missionsarbeit Jesu aus? Das wissen wir ziemlich genau, weil es wird mehrmals in den Evangelien beschrieben. Zweimal gibt uns Lukas die Instruktionen Jesu. Wir nehmen zum Bibeltext Lukas 9. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er gab ihnen den Auftrag, überall hinzugehen und davon zu erzählen, dass jetzt eine neue Zeit angefangen hat, eine Zeit, in der Gott wieder das Sagen hat und auch die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg. Weder Stäbe noch Rucksack, weder Brot noch Geld. Und ihr sollt auch nicht zwei Hemden einpacken. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt und von da zieht weiter. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Das waren die Anweisungen Jesu für die Mission. Alle Missionare, die im Namen Jesu unterwegs sind, sollten sie beherzigen. Doch leider ist dieser Leitfaden in der Geschichte des Christentums fast überall und fast immer vernachlässigt worden. Fast überall. Eine Jesusbewegung von Menschen, die ganz unten waren, schlicht, arm, machtlos und eine Befreiung von imperialer Übermacht anstrebte, wurde zu einem Instrument der Macht. Während die junge Bewegung gewaltfrei blieb und Kriegsdienst ablehnte, gab es spätestens ab dem 4. Jahrhundert eine Kirche, die das Kreuz an die Spitze eines imperialen Heeres setzte und sogar Waffen mit Weihwasser segnete. Während die Jüngerinnen und Jünger Jesu das Dienen und Lieben praktizierte und jede Form von Hierarchie ablehnte, entwickelte die spätere Kirche eine eigene Machtstruktur. Sie stellte andersdenkende und anderslebende Menschen als Ketzer hin und kam schließlich auf die Überzeugung, dass die Europäer, diese so vorbildlichen Christen, ja, der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte darstellten. Ihnen, vor allem den Weißen, sollte die Aufgabe zukommen, Mission in aller Welt zu betreiben aus einer Position der Stärke, der Herrschaft, des Geldes. Mission wurde zu einem Feldzug, zu einer Eroberungsstrategie. Ja, und es gibt immer noch Missionslieder mit einem militärischen Beigeschmack, die in Kirchen gesungen werden. Ich wiederhole den Punkt, weil er so wichtig ist. Jesu Mission ist eine Mission zur Befreiung von unten. Aber die Kirche suchte Macht und wurde auch zum Spielball der Mächtigen. Es gab immer wieder Leute, die gegen diese Entwicklung protestierten. Ja, so fing auch die Täuferbewegung an, aus der die Mennoniten hervorkamen. Aber weil die Kirche die machtgierigen Methoden dieser Welt übernommen hatte, in die Worte Jesu im Lukas 9 außer Acht gelassen haben, haben manche Jesus-Nachfolger und Nachfolgerinnen in der Moderne ziemlich schockierende Äußerungen gemacht. Ich erzähle euch eins. Im Jahr 1974 hat ein katholischer Priester im Rahmen des Ökumenischen Rats der Kirche, Paul Vergese, dies gesagt: Hilfswerke und Missionsämter kontrollieren die jüngeren Kirchen mit Geldbeuteln. Ausländische Finanzen, Ideen und Mitarbeiter dominieren nach wie vor die jüngeren Kirchen und hemmen deren spontanes Wachstum. Daher sage ich, die Mission der Kirche ist der größte Feind des Evangeliums. Und ein anderer aus den Philippinen sagte das Gleiche, sagte, ich zitiere ihn: Missionare sind ein Symbol des westlichen Imperialismus. Das ist tot. Das Beste, was Missionare heute tun könnten, wäre nach Hause zu gehen. Ein Kirchenleiter aus den Philippinen sagt das. Und solche Äußerungen führten auch teils zu einer Spaltung zwischen dem Ökumenischen Rat und den eher evangelikal geprägten Kirchen, führte zu einer schmerzhaften Trennung der Christen. Aber es ist auch schmerzhaft für manche Leute zu hören, dass Christen jahrhundertelang eine perverse Vision des Evangeliums betrieben hatten, das auf wirtschaftlicher, kultureller, organisatorischer oder manchmal auch militärischer Unterstützung baute. Und dennoch wollen wir auch heute Morgen Mission betreiben. Es geht eigentlich nicht darum, ob man Mission betreibt. Denn jede Bewegung für eine geänderte Welt, eine veränderte Welt, ist Mission. Und was ist nun die Methode Jesu? Was schlägt er uns vor für die Missionsarbeit? Was genau sollen die Jünger und Jüngerinnen von damals und von heute tun? Ich denke, das, was ich da aus Lukas 9 geschrieben habe, gelesen habe, kann man in einem Wort zusammenfassen, in einem einzigen Wort: Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Lukas findet diese Anweisung so wichtig, dass er sie gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 10, als Hinweis an die 70 Jüngerinnen ein zweites Mal bringt. Aber wir bleiben hier bei der kürzeren Fassung. Lass uns zwei Details davon angucken. Erstens, er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und zu heilen. Mit anderen Worten, sprecht öffentlich über die alternative Gesellschaftsordnung Jesu und sorgt euch um die Kranken. Lukas findet dieser Punkt so wichtig, dass er ihn wiederholt. Schließlich ist Wiederholung der Schlüssel zum Lernen. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Also redet über eine veränderte, befreiende Gesellschaftsordnung. Sprecht über eine Transformation der sozialen Strukturen, redet doch über eine andere Gesellschaftsordnung. Und ferner sagt er, sorgt euch um das Heil der Menschen. Das ist nun eine Wiederholung mit einem kleinen Unterschied. Der Heilungsauftrag wird nämlich im Vers 2 mit einem anderen Ausdruck im Griechischen gekennzeichnet. Da heißt es in der zweiten Fassung nicht die Kranken, sondern wortwörtlich die Schwachen gesund machen. Das deutet darauf hin, dass Heilung hier ganzheitlich betrachtet wird. Es geht um Menschen, die körperlich, wirtschaftlich oder sozial schwach und gefährdet sind. Ja, es geht eben auch um die Veränderung der sozialen Beziehungen zugunsten von Außenseitern und Schwachen. Das ist der Missionsauftrag. Soziale Veränderung und Heilung der Gesellschaft. Nun kommt die Frage, wie? Wie soll man das machen? Wie sollen wir das bloß bewerkstelligen? Punkt Nummer 2. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg, weder Wanderstab noch Rucksack, weder Brot noch Geld und ihr sollt auch nicht zwei Hemden einpacken. Oder modern gesprochen, tragt kein Gepäck in das Land deiner Gastgeber. Und das ist kein Wort, also so als praktischer Hinweis, den man auch im Internet finden könnte, dass man sich leichter bewegen kann, wenn du weniger Gepäck hast. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, ungeschützt zu reisen, verletzbar, verwundbar zu sein. Wenn du weder Stab noch Rucksack mitbringst, bist du nicht mehr unabhängig. Du hast nicht die Kontrolle über deine Begegnungen mit anderen. Du bist nicht selbstständig. Diese Anweisung Jesu ist eigentlich das Gegenteil von David in seiner Begegnung mit Goliath. Da ist David zu Feld mit Stab und Sack und 5 tödlichen Steinen gezogen. David brauchte sein Gepäck, um Krieg zu führen. Sein Ziel war es nicht, Heilung zu bringen, sondern Zerstörung. Ja, meint Jesus tatsächlich, bringe weder Geld noch Brot mit, keine Nahrung, keinen Lebensunterhalt? Was hat das zur Folge? Ganz einfach. Du wirst als Missionarin oder als Missionar von jenen Menschen abhängig, zu denen du hinfährst. Und dann ist Gastfreundschaft wichtig. Diese Lehre hat die Konsequenz, dass der Gastgeber die Oberhand behält, nicht der Gast. Und Jesus hat ein genaues Gefühl dafür, wie Macht in menschlichen Beziehungen funktioniert. Und dann kommt das Thema Klamotten. Und ihr sollt nicht zwei Hemden einpacken. Nun, in der Antike hatten die meisten armen Leute sowieso kein zweites Hemd. Früher im Lukas-Evangelium heißt es beim Johannes der Täufer, wer zwei Hemden hat, soll eins mit den Armen teilen. Wir können das so verstehen. Der Missionar, die Missionarin soll keinen Umzugswagen benutzen. Aber überleg mal. Irgendwann sind alle Klamotten abgenutzt. Hat das dann nicht auch zur Folge, dass die Zeit bald kommen wird, in der der Missionar und die Missionarin die Kleidung und den Kleidungsstil des gastgebenden Landes werden anziehen müssen? Ihr merkt, selbst Kleidung ist wichtig. Kleider machen Leute. Durch Kleidung hat man die Möglichkeit, sich anzupassen oder einen Abstand zu halten. Die Geschichte der christlichen Mission über die letzten 3 Jahrhunderte zeigen, dass Menschen Jesu Wort teilweise völlig ignoriert haben. Nicht nur schleppten wir große Reisekoffer mit uns mit ins Missionsland, wir brachten auch unsere eigenen Vorurteile, weil wir die Macht bewahren wollten und meinten, dass wir besser wären. Noch mehr, wir brachten auch unsere eigene Kleidung und Kluft mit und verlangten, dass unsere Gastgeber unsere Outfits anziehen. Männer in Anzug, Frauen mit weißen Hüten in Simbabwe. Die Einheimischen mussten unsere Kultur anziehen. Wie viel anders wäre die Geschichte der Kirche gewesen, wenn Missionare ein entkleidetes Evangelium getragen hätten. Was will Jesus damit sagen? Sich in einem Zuhause niederzulassen, das dich willkommen heißt. Heimisch zu werden und nicht die eigene Kultur anderen Menschen aufzuzwingen. Und ich weiß, einige von euch sind wie ich nicht in Deutschland geboren. Und wir können diese Idee vielleicht gut verstehen. Wenn wir aus einem anderen Land kommen und uns hier niederlassen, ja, dann verhält man sich ein bisschen anders. Man muss sich auch benehmen und auch anpassen. Beim Missionsbefehl an die 70 heißt es, bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Mit anderen Worten, such nicht nach einem besseren Angebot. Verlange nicht Sonderbehandlung. Pass dich an und sei dankbar. Ein guter Gast sein. Wie viel anders wäre die Geschichte der christlichen Mission gewesen, wenn man diese Anweisungen Jesu beherzigt hätte. Ja, und was ist jetzt heute notwendig? Wie spricht dieser Text zu uns? Die Kernbotschaft bleibt dasselbe. Verkünde das Evangelium, die neue Welt, die neue Weltordnung Jesu und heile die Schwachen. Um das zu tun, müssen wir nicht in ein anderes Land reisen. Dennoch müssen wir Missionsarbeit betreiben, uns mit einer anderen Welt auseinandersetzen, direkt hier in Deutschland. Hier herrscht eine Weltordnung, die auf Macht, Gewaltmonopol, Steuervorteile, Ausweitung wirtschaftlicher Kontrolle setzt. Das sind einige der Prinzipien dieser Gesellschaftsordnung. Das sind die Prinzipien der neuen Weltherrscher. Und dagegen setzen wir die frohe Botschaft Jesu ein. Den Weg des Friedens, der Vergebung. Ein Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens. Das ist wirklich gute Nachricht. Wir bauen Hierarchien ab und heben die Schwachen, die Armen und Entrechteten auf. Wir praktizieren Gastfreundschaft, im Kleinen hier in Menoheim, im Großen durch die Aufnahme von Flüchtlingen hier in unserem Land und in vielen anderen Aktionen für entrechteten und marginalisierten Menschen. Also lasst uns weiterhin Missionsarbeit betreiben, die Welt verwandeln im Namen Jesu. Amen.